Warum ist Vitamin C so wichtig für unsere Gesundheit? Warum haben so viele Menschen ein Defizit? Wie erkennst du einen Vitamin C-Mangel? Welche Lebensmittel enthalten besonders viel? Und welche Funktion hat es eigentlich überall im Körper?
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hi, herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. In dieser Folge möchte ich ein bisschen über Vitamin C mit dir reden. Eines der wichtigsten, Nährstoffe, würde ich sagen, ist ein essentieller, lebenswichtiger Nährstoff. Aber einer, wo ich finde, hat jeder schon mal gehört, auch dass er wichtig ist, dass er irgendwie was fürs Immunsystem macht. Aber zu sehen, dass 30% der deutschen Bevölkerung ein Vitamin C-Defizit haben und es nicht schaffen, genug Vitamin C über die Nahrung aufzunehmen, das macht schon ein bisschen nachdenklich. Und deswegen würde ich dich gerne mit auf eine kleine Reise nehmen und mit dir über Vitamin C sprechen. Beginnen mit der Historie, die Entdeckung über Vitamin C, die unglaublich interessant ist, über die Symptome, Funktionen, Wirkungen. Und ich möchte gerne auch auf das Thema Nahrungsergänzung eingehen, weil wir hier sehr viele Fragen gestellt bekommen. Welche Form, wie viel, warum, bringt es überhaupt was oder ist es nicht einfach nur teurer Urin? Und da habe ich noch so viel dazu gelernt und so viele coole Studien gefunden, die wir auch alle in einem Artikel verlinken, die du unter diesem Video hier findest. Und Vitamin C finde ich immer wieder spannend und wird total unterschätzt. Das ist auch eine der Nährstoffe, die ich auf täglicher Basis einnehme. Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber reden. Und lass uns am besten mal mit Skorbut anfangen, mit der Seefahrerkrankheit Skorbut. Das hat, denke ich, jeder schon mal gehört, auch im Biologieunterricht in der Schule. Eigentlich seit der Antike war Skorbut eine gefürchtete Krankheit und die hat vor allem Seefahrer heimgesucht. Und man schätzt, ungefähr 3 bis 5 Millionen Menschen sind im Laufe der Jahrhunderte an Skorbut zu Tode gekommen. Und Skorbut war wirklich eine gefährliche und gefürchtete Krankheit. Es ist eine Vitamin-C-Mangelerkrankung und am meisten Todesopfer waren hier wahrscheinlich in der frühen Neuzeit ab dem 16., 17. Jahrhundert zu finden. Weil hier auch die Zeit des Kolonialismus war. Und das war dann so, dass die Seefahrer nach etwa 40 bis 60 Tagen auf See sind irgendwann die Zähne ausgefallen. Also die hatten erst Zahnfleischbluten, Müdigkeit, waren infektanfällig, ihre Wunden sind scheinbar nicht geheilt. Und nach maximal 60 Tagen hat dann der körperliche Verfall angefangen. Das liegt vor allem daran, dass Vitamin C maßgeblich am Aufbau und Erhalt von Bindegewebe beteiligt ist. Und kannst du dir so vorstellen, ohne Vitamin C fallen wir einfach auseinander, weil Bindegewebe ist das, was uns zusammenhält. Und ohne Vitamin C, es findet ja ständig auch ein Abbau und Regeneration statt. Und ohne Vitamin C wird zwar Kollagengewebe, also Bindegewebe, abgebaut im Körper, aber es kann nicht regeneriert werden. Das heißt, wir fallen irgendwann buchstäblich auseinander. Und es war im Jahre 1747, da hat ein britischer Arzt, James Lind, das erinnere ich mich noch an sehr gut an Biologieunterricht, 8., 9. Klasse, der hat gemerkt, dass Skorbut geheilt werden kann, wenn die Seefahrer Zitrusfrüchte zu sich nehmen. Der hat dann quasi immer, wenn sie irgendwo Zwischenstationen gemacht haben, hat er mit Orangen und Zitronen aufgefüllt. Und normalerweise bestand die Diät von Seefahrern eigentlich nur aus Rum und Trockenfleisch und vielleicht noch Brot oder Knäckebrot. Und dann haben die einfach Zitrusfrüchte mit an Bord genommen, später auch Sauerkraut und dann war Skorbut Geschichte. Und eigentlich ist niemand mehr an Skorbut gestorben, vorher wirklich in Millionenfach, also mehr als durch Kriege teilweise. Und so ist man darauf gekommen, dass irgendwas in Zitrusfrüchten enthalten sein muss, das lebensnotwendig ist. Und so ist man dann auf Vitamin gekommen, also Vitamin, das heißt ein aminhaltiger, also aminohaltiger Stoff, stickstoffhaltiger Stoff, der lebensnotwendig ist. Und damals dachte man noch, dass alle Vitamine Stickstoff enthalten, ist hier nicht der Fall. Tatsächlich vor allem bei Vitamin C kein Stickstoff, aber absolut lebensnotwendig. Und hier haben wir eben Vitamin C als Stoff, der diese Krankheit verhindern kann. Vitamin C, die chemische Bezeichnung ist Ascorbinsäure, ist ein wasserlösliches Vitamin und ein sehr, sehr starkes Antioxidant für unseren Körper, das freie Radikale neutralisiert und chronische Entzündungen lindern kann. Und lass uns gerne mal auf die wichtigsten Funktionen und Wirkungsweisen von Vitamin C eingehen. Jeder hat irgendwie schon mal gehört, es ist ein Antioxidant, es ist gut fürs Immunsystem, aber was macht es eigentlich? Antioxidant bedeutet, dass es freie Radikale im Körper neutralisiert. Freie Radikale entstehen auf ganz natürliche Weise in unserem Körper, aber können eben im erhöhten Maße durch chronische Entzündungen und durch Zellschäden, aber auch durch Mitochondriopathien hervorgerufen werden. Und wir brauchen Antioxidantien im Körper, um diese freien Radikale im Übermaß auszugleichen, da es uns Zellstrukturen, Zellproteine, Zellmembranen und auch unsere Erbgut, die DNA, Schaden nehmen können. Vitamin C ist ja ein sehr wichtiges Antioxidant. Vitamin C ist aber auch wichtig zur Bildung unseres Zell-Master-Antioxidants, Glutathion, zu dem du auch demnächst hier Berichte finden wirst. Bei der Bindung oder Bildung und Regeneration von Glutathion ist Vitamin C absolut notwendig. Ansonsten ist Vitamin C auch in der Regeneration von anderen Vitaminen und Antioxidantien beteiligt, unter anderem an Regeneration von Vitamin E, aber auch Alpha-Liponsäure. Also Vitamin C hat hier wirklich an vielen Punkten seine Finger im Spiel. Ansonsten ist Vitamin C fürs Immunsystem essentiell. Es fördert die Aktivität und die Bewegungsfähigkeit von weißen Blutkörperchen. Und das bedeutet, dass die weißen Blutkörperchen das Vitamin C brauchen, um aktiv zu sein. Ohne Vitamin C können die nicht gegen Krankheitserreger in den Kampf ziehen. Das bedeutet, ohne Vitamin C bist du infektanfällig, aus genau dem Grund, weil die sonst nichts machen. Die weißen Blutkörperchen, die haben ja zwei Mechanismen, um Krankheitserreger zu neutralisieren. Ne? Die können fressen und die können mit freien Radikalen schießen, wie so Maschinengewehre, kannst du es dir vorstellen. Das machen sie aber nur, wenn sie genug Vitamin C gespeichert haben. Also beides findet nur statt, wenn die Immunzellen genug Vitamin C in sich tragen. Und wir brauchen einen Blutwert von mindestens 60 Mikromol pro Liter, damit die Immunzellen überhaupt Vitamin C aufnehmen. Und das sieht man sehr schön bei Vitamin C. Es findet hier eigentlich so eine Art Hierarchie statt, dass Vitamin C bei einer gerade so ausreichenden Versorgung im Körper wird es erstmal für die lebensnotwendigen Prozesse hergenommen, also für Herz-Kreislauf-System, für Gehirn, für Herzfunktion. Und erst wenn diese Grundbedürfnisse gedeckt sind, kommt irgendwann später Entzündungslinderung, aber auch das Immunsystem. Und deswegen für lebenserhaltende Prozesse brauchen wir 30 bis 40 Mikromol pro Liter Vitamin C im Blut. Und erst ab 60 wird es überhaupt von Immunzellen aufgenommen. Und dafür brauchen wir etwa 200, besser 300 Milligramm Vitamin C am Tag. Was haben wir noch für Funktionen? Kollagensynthese, Bindegewebe, ja, zusammen mit Vitamin A, auch Kollagen, Zink, Kupfer, Mangan, ganz wichtiger Kofaktor, weil Vitamin C für die Quervernetzung von Kollagenfasern sorgt. Ansonsten ist es an der Entgiftung beteiligt, es bindet Schwermetalle und kann auch Histamin abbauen. Es ist wichtig für die Eisenaufnahme, es verbessert die Aufnahme von pflanzlichen Eisen im Körper, es verbessert die Aufnahme von Sekundärstoffen aus der Nahrung, also andere Antioxidantien. Hier entsteht ein sogenannter Synergieeffekt. Es stabilisiert die Mastzellmembran. Das ist wichtig bei Histaminosen und Histaminintoleranzen, Mastzellaktivierungssyndrom. Und es ist am Abbau von Histamin beteiligt. Und es ist ein Kofaktor für das Enzym Diaminoxidase. Ansonsten ist Vitamin C ein wichtiger Kofaktor bei der chemischen Synthese im Körper von Carnitin, Gallensäuren, Vitamin D, auch Glukokortikoiden, also für unsere Nebennierenaktivitäten und verschiedene Neurotransmitter, wie zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin. Also es ist wichtig für die Fruchtbarkeit und das erwarten auch viele nicht, dass Vitamin C ein wichtiges Antioxidant für unsere Spermien ist, aber auch für die Eizelle, weil auch die anfällig für oxidativen Stress sind. Und vor allem bei Männern ist häufig bei einer Vitamin C-Unterversorgung, dass die Spermien eine geringe Motilität, also Beweglichkeit haben und deswegen eine höhere Chance für Unfruchtbarkeit besteht. Und der letzte Punkt: Prävention, eine bessere Vitamin-C-Versorgung, lindert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, senkt den LDL-Cholesterinspiegel, die Triglyceride und natürlich auch Entzündungsprozesse. Und Studien haben gezeigt, dass die Menschen mit dem höchsten Vitamin-C-Konsum auch ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. So, Wie erkennst du einen Vitamin C-Mangel? Es gibt so ein paar allgemeine Symptome, Müdigkeit, Erschöpfung, Schwäche, verminderte Leistungsfähigkeit, ja, auch weil Glutathion im Körper fehlt, aber auch das Bindegewebe nicht so stabil ist. Du siehst einen Vitamin C-Mangel auch an einer erhöhten Infektanfälligkeit und du erholst dich langsamer von Krankheiten. Also da gab es Studien, die haben gezeigt, dass etwa 300 Milligramm Vitamin C am Tag dafür sorgt, dass du weniger oft krank wirst. Hier besonders gut mit Vitamin D und Zink zusammen. Du bist weniger oft krank und wenn du doch mal krank bist, bist du schneller wieder fit. Die Studien sind eindeutig, weil es heißt immer wieder, ja, Vitamin C bringt nichts, es bringt nichts zur Krankheitsprophylaxe. Doch, die Studien sind da relativ eindeutig. Vitamin C-Mangel erkennst du auch an Zahnfleischbluten, Schwellungen, Rötungen am Zahnfleisch, lockere Zähne, aber auch an den Knochen und Gelenken, schmerzende Muskeln, schmerzende Gelenke, brüchige Knochen. Ja, weniger Kollagen, das hält ja auch unsere Knochen und Knorpel zusammen. In deinem Blutgefäßsystem, du neigst zu kleinen Blutungen, hast mehr Nasenbluten. Also im Nasenbluten ist ein Zeichen für Vitamin C und Vitamin K2-Mangel. Du bist reizbar, leidest häufiger unter depressiven Verstimmungen, Konzentrationsprobleme. Und bei einem schweren Mangel kommt es dann eben zu Skorbut-ähnlichen Symptomen oder direkt zu Skorbut. Schwere Blutungen, Zahnausfall, Anämie, ja, und ohne Behandlung ist das dann auch tödlich, was in Deutschland selten vorkommt. Also in Deutschland ist wirklich ein subklinischer Mangel eben mit Müdigkeit, Infektanfälligkeit häufiger. Ein klinischer Mangel, nämlich Skorbut, ist eher selten. Wie kann man Vitamin C-Mangel messen? Was sind gute Blutwerte? Man kann es im Blut messen in Mikromol pro Liter. Hier empfehle ich mindestens 70 Mikromol pro Liter als gesunde Menge. Ja, ab 60 ist es ein starkes Antioxidans. Ab 70, irgendwo zwischen 60 und 70 beginnt die Aufnahme in Immunzellen. Und die optimale Herz-Kreislauf-Funktion haben wir eigentlich bei einem Wert von über 90 Mikromol pro Liter. Und wenn du eine Nahrungsergänzung, also bis 1000 Milligramm Vitamin C am Tag aufnimmst, hast du etwa einen Blutwert von 90 bis 100 Mikromol pro Liter. Über eine gesunde Ernährung, also mehrere Portionen Obst und Gemüse und Beeren am Tag, erreichst du etwa einen Blutwert von 70 bis 80 Mikromol pro Liter. Und du kannst es auch anders messen. Ne? Mikromol pro Liter ist gängig. Milligramm pro Deziliter, also ab 1,08 Milligramm pro Deziliter gelten Werte als gesund. So, was ist ein guter Vitamin C-Bedarf? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene 100 bis 150 Milligramm, ja, bei Schwangerschaft bis 150, bei Rauchern auch, ansonsten eher die 100 Milligramm. Und diese 100 bis 150 Milligramm, was die DGE und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung davor gibt, das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist die absolute Mindestmenge, um keine Mangelerkrankungen zu entwickeln, also kein Skorbut. Um kein Skorbut zu entwickeln, sind ungefähr 60 Milligramm am Tag. Und dann haben die quasi noch einen kleinen Puffer oben drauf geschlagen, 100 Milligramm. Und das ist dann die Tagesempfehlung. Aber das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Ne? Das ist das absolute Minimum zum Überleben für deine essentiellen lebensnotwendigen Körperfunktionen. Um einen gesunden Blutspiegel zu erreichen, über 60 Mikromol pro Liter, brauchen wir mindestens 300, besser 500 Milligramm Vitamin C am Tag. Und nicht 100. Also 100 Milligramm, das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Ne? Das ist einfach nur Überleben. Ich empfehle für eine gute Gesundheit und gute Prävention und um die Funktionen von Vitamin C voll ausspielen zu können, 500 bis 1000 Milligramm am Tag über die Ernährung und Nahrungsergänzung. Und beim therapeutischen Einsatz von Vitamin C sind Mengen von 1000 bis 2000 Milligramm täglich üblich. Die maximale orale Aufnahmekapazität deines Darms beträgt etwa 3 Gramm alle 4 Stunden. Ja, also du könntest theoretisch über den Tag verteilt immer wieder 1, 2, 3 Gramm Vitamin C aufnehmen. Und was dein Körper aufnimmt, aber dann nicht braucht, das kommt über den Urin wieder raus. Ist aber nicht so, dass das teure Urin ist, sondern Vitamin C wirkt hier desinfizierend. Also auch wenn du häufiger Harnwegsinfekte, Blaseninfekte hast, Blasenentzündung hast, wirkt Vitamin C dann, während es rausgespült wird, desinfizierend und antioxidativ. Also ich finde, das ist eine feine Sache. Und ich finde, Vitamin C Nahrungsergänzung ist etwas, was nicht viel kostet und für jeden interessant ist, ergänzend zur gesunden Ernährung. Ja. Wer hat denn einen erhöhten Vitamin C Bedarf und sollte besonders darauf achten? Also grundsätzlich empfehle ich eigentlich jedem mal, seinen Vitamin C Wert zu bestimmen. und oder über die Nahrungsergänzung so 300 bis 500 Milligramm extra aufzunehmen. Vitamin C kann nur sehr schwer überdosiert werden. Also was du zu viel theoretisch einnimmst, das, was der Darm nicht aufnehmen kann, das landet dann im Dickdarm, zieht Wasser und macht den Stuhl dann so ein bisschen breiiger. Also, und das ist keine wirkliche Überdosierung. Ne? Also man kann Vitamin C auch intravenös geben. Das sind dann auch Blutwerte von bis zu 13.000 Mikromol pro Liter möglich, kurzfristig, für ein paar Stunden. Man kann bis zu 150 Gramm Vitamin C intravenös verabreichen. Das wird unter anderem in der komplementären Krebstherapie getan, weil ab 1000 Mikromol pro Liter ist Vitamin C selektiv zytotoxisch auf Krebszellen. Und deswegen in intravenös kann man da bis 13.000 gehen. Es ist nur selektiv zytotoxisch gegen Krebszellen. Körpereigene Zellen haben kein Problem mit Vitamin C, auch in großen Mengen nicht. Und das finde ich ziemlich cool. Wir hatten einen erhöhten Vitamin C-Bedarf. Senioren und Leistungssportler sollten damit reingezählt werden. Senioren, weil sie weniger eigene Antioxidantien bilden und die Mitochondrien nachlassen. Leistungssportler, weil erhöhter Bedarf an Regeneration, Schwangerschaft, Stillzeit, während wir gestresst sind. Also bei chronischem Stress haben wir einen erhöhten Vitamin C-Bedarf. Bei Traumata, wenn wir im Wachstum sind, also Kinder und Jugendliche, haben einen erhöhten Vitamin C-Bedarf. Bei chronischen Entzündungen, bei Osteoporose, Bindegewebserkrankungen, bei regelmäßigen Infekten oder bei einem akuten Infekt. Bei einem akuten Infekt kann ich empfehlen, alle 3 Stunden eine Dosis Vitamin C und eine Dosis Zink. Das mal so 3 Tage maximal. Bei einem akuten Infekt hilft es schneller wieder fit zu sein, weil dein Körper diese Nährstoffe braucht, um gegen den Infekt zu kämpfen. Ein erhöhter Vitamin C-Bedarf besteht auch bei Alkohol, Zigarettenkonsum, oxidativem Stress, Blutungen und bei Einnahme von Schmerzmitteln wie Acetylsalicylsäure, Aspirin, Protonenpumpeninhibitoren. Das sind auch die Azole, also Omeprazol, Pantoprazol, aber auch bei Antibiotika und Antazida besteht ein erhöhter Vitamin C-Bedarf. Was sind gute Lebensmittelquellen? Also hörst vielleicht immer wieder, dass Hagebutten und Acerola-Kirschen, aber auch die australische Buschpflaume recht viel Vitamin C enthalten. Aber das sind Lebensmittel, die du eher nicht in rauen Mengen täglich zu dir nimmst. Auch Sanddorn ist sehr gut, aber auch Sanddorn nimmst du meistens nur wenig zu dir. Eine sehr gute Vitamin C-Quelle ist Kombucha, fermentierter Tee. Da enthält ein Glas Kombucha bis zu 300-400 Milligramm Vitamin C, was ordentlich ist, also mehr als durch O-Saft. Ansonsten frisches Obst und Gemüse enthält Vitamin C, hast du bestimmt schon mal gehört. Ich finde hier, also frisches Gemüse enthält mehr Vitamin C als Obst in der Regel. Grünes Gemüse enthält mehr als farbiges Gemüse. Einzige Ausnahme hier rote Paprika. Rote Paprika enthält übrigens sehr viel mehr Vitamin C als grün und gelbe. Liegt daran, dass rote Paprika reif ist, gelbe und grüne nicht. Brokkoli ist eine gute Quelle, Beeren, na, auch Orangen, Zitronen, klar. Spinat, also über eine gesunde Ernährung nimmst du etwa bis zu 300 Milligramm Vitamin C am Tag auf, es sei denn, du trinkst regelmäßig Kombucha. Und um beim Kochen Vitaminverluste zu vermeiden, Vitamin C geht bei Hitze verloren bis zu 50%. Ich würde immer empfehlen, alles frisch zuzubereiten. Tiefgekühlt ist auch okay, weil es frisch eingekühlt wird. Und die Sachen eher schonend zuzubereiten und nicht tot zu kochen, weil dann ist noch am meisten Vitamin C enthalten. Wie schaut es mit Nahrungsergänzungen aus? Also erstmal kommt die Frage ganz oft, reines Vitamin C in Extrakt, Vitamin C Ester, liposomal. Ne? Also erstmal reine Ascorbinsäure, Vitamin C. Ist ja die Frage, oh, wenn es aus chemischer Synthese kommt, dann wirkt es ja nicht. Meistens, wenn es reine Ascorbinsäure kommt, ist es aus Fermentation gewonnen mit Mikroorganismen, nicht aus chemischer Synthese. Bei chemischer Synthese ist wichtig, dass es bioverfügbar ist. Also, dass es auch der Körper aufnehmen kann. Und es ist in den meisten Fällen der Fall. Wobei in der Regel Vitamin C-Produkte aus Fermentation gewonnen werden. Ein Vitamin C Ester ist noch mal ein bisschen besser von der Bioverfügbarkeit als reines Vitamin C. Nicht dramatisch, aber doch nennenswert. Und was ist jetzt mit Extrakten? Oder wie es viele nennen, natürliches Vitamin C. Also auch reine Ascorbinsäure aus Fermentation ist natürliches Vitamin C. Ja? Und das Ding ist, es gibt Acarola-Extrakte, Arkai-Extrakte, Hagebutten-Extrakte, es gibt auch Camu-Camu-Extrakte mit Vitamin C. Und hier ist halt Vitamin C zusammen mit anderen Antioxidantien. Das heißt, du hast weniger Vitamin C. Aber das Vitamin C hat eine bessere Bioverfügbarkeit und kommt mit anderen Antioxidantien. Und reines Vitamin C hat keine anderen Antioxidantien, aber halt viel mehr Vitamin C. So, es funktioniert beides. Ich nehme aktuell ein Multipräparat mit Vitamin C Ester. In der Vergangenheit habe ich aber auch schon alles Mögliche gemacht. Ne? Bei einem Vitamin C, ein Hagebuttenextrakt oder Hagebuttenpulver, hat halt den Vorteil, dass es auch gut für die Gelenke noch zusätzlich ist. Ne? Also, weil Hagebutte eben ein Naturheilmittel für die Gelenke ist. Und es funktioniert beides. Oft machen sich die Menschen den Kopf, was ist besser, das oder das, oder was ist die perfekte Lösung? Und dann sind sie verwirrt und machen am Ende gar nichts. Es funktioniert beides. Und beides ist gut, beides hat Vor- und Nachteile, beides ist nicht perfekt. Und wie gesagt, ich nehme Vitamin C Ester. In der Vergangenheit habe ich auch schon andere Formen genommen. Wichtig ist, wo fühlst du dich wohler, wo fühlst du dich mehr hingezogen? Wenn du eine Indikation hast, wo du einfach viel Vitamin C brauchst, dann empfehle ich ein reines Vitamin C-Produkt. Wenn du sagst, nee, dir geht's mehr um die Antioxidantien, dir geht's mehr allgemeine Prävention, Durchblutung, dann würde ich dir empfehlen, einen Extrakt zu nehmen. Liposomales Vitamin C hat den Vorteil, dass es zu 100% aufgenommen wird im Darm. Also die Menge der Aufnahme ist nicht gekoppelt an das, was der Darm maximal aufnehmen kann. Das ist cool. Aber man muss es zubereiten und meistens ist es auch entweder aufwendig oder teuer. Und habe ich schon gemacht. Ich fand es nicht alltagstauglich, aber prinzipiell, auch wenn du mal akut einen hohen Bedarf hast oder einen Infekt, kann liposomales Vitamin C, wo du wirklich auch mal 20, 30 Gramm auf einmal aufnehmen kannst über den Darm, kann schon was machen, aber ich finde es jetzt nicht so praktisch. Risiken und Nebenwirkungen sollten wir auch kurz noch ansprechen. Also Überdosierung ist sehr selten. Ja, also das merkst du dann am Stuhl oder Blähungen, aber da musst du schon mehr als 2-3 Gramm auf einmal einnehmen. Und ich würde, wenn dann über den Tag verteilt, 500 bis 1000 Milligramm Vitamin C einnehmen und nicht eine Megadosis. Ja, das kommt vor. Bei einem genetisch bedingten Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, das ist ein Enzym, solltest du keine Vitamin C-Infusion einnehmen. Also bevor du eine Infusion bekommst, sollte abgeklärt werden, ob du diese genetische Prädisposition da hast. Vitamin C erhöht übrigens das Risiko für Nierensteine nicht, kann aber bei vorhandenen Nierensteinen in größeren Mengen, also im Grammbereich, problematisch sein. Aber es ist nicht so, wenn du schon Nierensteine hast, dass bis 1000 Milligramm Vitamin C problematisch sind. Das ist nur dann im hohen Bereich der Fall. Und bei erhöhten Eisen- und Ferritinwerten würde ich auch Vitamin C begrenzen auf vielleicht 500 Milligramm am Tag. So, das zu Vitamin C. Ich finde, es ist ein unverzichtbarer Begleiter für deine Gesundheit. Du kannst es durch die Ernährung prima die Grundabdeckung machen. Ich empfehle dennoch noch eine Nahrungsergänzung im Bereich mehrere oder ein paar hundert Milligramm am Tag. Einfach weil wir in der heutigen Zeit doch mehr Bedarf an Vitamin C haben durch Stress, durch Giftstoffe, durch andere Sachen, durch Entzündungen. Auch durch elektromagnetische Felder, als wir das vorher einschätzen können. Und ich empfehle aber auch einmal im Jahr eine Blutanalyse, wenn es bei dir gemacht werden kann, eine Blutanalyse, um zu schauen, wo stehst du, kann man da noch was optimieren und ist das wirklich ein Nährstoff, der essentiell ist, gute Wirkungen hat, geringes Risikoprofil, sehr günstig ist und wo ich der Meinung bin, das kann wirklich viel Gutes für deine Gesundheit tun. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns mal wieder bei einer unserer Videos hier. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Nährstoffe, cool, dann habe ich hier noch zwei Empfehlungen für dich. Einmal mein Buch Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du sagst, Nährstoffe, Nahrungsergänzungen findest du interessant, würdest du gerne mehr erfahren. Das ist wie ein Führerschein für Nahrungsergänzungen, Nachschlagewerk. Und wenn du gerne therapeutisch oder beruflich mit Nährstoffen arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal unsere Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach an, der jetzt auch durch die Ärztekammer zertifiziert wurde, was ziemlich genial ist. Nutze gerne die Möglichkeit, ein kostenloses Infogespräch mit uns zu führen, um zu schauen, passt die Weiterbildung zu dir? Das verlinken wir auch alles unter diesem Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Mach's gut.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.